ritmo loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Hallo zusammen, Radio Locomotivo ist heute wieder on air auf der Frequenz vom Radio Rabe, 95,6 MHz. In der heutigen Sendung gehen wir auf den Flughafen Belp. In der Serie «Momente» geht es um die Rettungsflüge von Lionair. Und dann gibt es eine Kolumne über die absurde UEFA, der Europäische Fußballverband, betreff Liga in Norwegen. Am Mic begrüßt euch meine Wenigkeit, der Reto.
Rabe, Rabe,
Rabe.
Rabe.
Rabe. Einfach gutes Radio.
Wenn euch ein Unfall passiert oder ihr eine schwere Krankheit habt, dann wählen wir 144. In der heutigen Ausgabe der Serie «Momente» bringt uns der Christian die Fluggesellschaft Lionair näher. Gegründet hat sie Jürg Fleischmann. Seither haben sie über 100 Menschenleben in der ganzen Welt gerettet und Grossbrände gelöscht in Chile, wie in Sardinien, Schweden und so weiter. Viel Spass auf dem Flughafen Belp.
Jetzt ist es an der Zeit, sich an den einen Moment im Leben zu erinnern. Momente bei Radio Locomotivo und in der Zeitschrift Leben und Gesundheit. Ein Moment im Leben eines Menschen kann viel verändern. Auch heute hebt sich wieder der Vorhang für einen ganz besonderen Menschen in der Schweiz. Wir sind heute bei Herrn Jörg Fleischmann zu Gast. Ein Unternehmer, aber nicht irgendein Unternehmer, sondern der Gründer der Lionair Group und sein wichtiges Aufgabenthema: Menschen retten, helfen in der Not. Radio Locomotivo und die Zeitschrift Leben und Gesundheit, liebe Hörerinnen und Hörer, werden heute in wirklich eindrückliche, in spannende Momente des Unternehmers und Piloten Jörg Fleischmann eintauchen. Herzlich willkommen, Herr Fleischmann.
Schönen guten Morgen. Willkommen hier bei uns im Hangar.
Eben, wir sind heute hier in Bern-Belp am Flughafen und genau neben diesem Flughafen steht der große Hangar der Lionair. Und ich freue mich, hier zu sein, denn schon beim Eintreten war so dieses Gefühl, da passiert viel, da ist eine Werkhalle, da sind riesengroße Helikopter, da wird repariert. Und ich möchte zunächst mal die Frage doch klären, welch ein Moment, wenn es ihn denn gegeben hat, Herr Fleischmann, führte dazu, dass Sie 1987 die Lionair gegründet haben?
Ja, schon als kleiner Junge hat mich nur die Luftfahrt interessiert. Flugzeuge, Hubschrauber, in der Schule irgendeinen Vortrag machen. Es war immer irgendwas über Helikopter oder über Flugzeuge. Und diese Leidenschaft hat sich dann weitergezogen. An meinem 16. Geburtstag habe ich meine erste Flugstunde genommen, mit 17 meinen ersten Pilotenschein gemacht. Hatte dann das Glück, die ganze Militärpilotenselektion zu bestehen und habe dann nachher gleich als Rettungspilot angefangen auf dem Kinderspital in Zürich. Und während dieser Zeit, gleich am Anfang, habe ich mir überlegt, es gibt so viele Dinge, die in der Luftfahrt noch nicht gemacht werden, da habe ich doch eine Chance, habe das nebenbei, neben meinem Job da als Rettungspilot und später auch noch während 8 Jahren als Swissair-Linienpilot weiter ausgebaut. Und nach ein paar Jahren ist die Firma dann zu groß geworden und so sind wir immer mehr gewachsen mit immer mehr Betätigungsfeldern.
Sie sprachen davon, Sie waren Swissair-Pilot demgemäß auch. Das heißt, Ihre gesamte Karriere war erstmal eine fliegerische.
Ja, ich kann nur fliegen, sage ich immer wieder. Wie gesagt, zuerst ins Gymnasium, dann während dem Gymnasium die Pilotenscheine gemacht. Und ich fliege mittlerweile seit weit über 44 Jahren.
Heute haben wir die Lionair Group, Das ist also eine Unternehmensgruppe. Welche Geschäftsfelder gehören dazu und wo sind sie überall? Denn ich glaube nicht nur hier in Bern.
Nein, wir haben Basen weltweit. Wir haben hier in Europa, in der Schweiz mehrere Basen. Wir haben in Übersee, in Florida. Unsere Löschhelikopter sind auf der ganzen Welt verteilt. Und wie Sie angesprochen haben, wir machen verschiedene Betätigungsfelder. Einerseits die Luftrettung. Dann Feuerlöschen aus der Luft mit großen Helikoptern. Wir sind aber auch noch in der VIP-Fliegerei tätig.
Ich selber hätte eigentlich auch mal Lust, in so einen Helikopter einzusteigen, davon zu fliegen. Diese Begeisterung fürs Fliegen, ist das auch ein großer Aspekt Ihres Berufes oder wird der abgelöst eben von dem, dass man Menschenleben retten muss und möchte?
Nein, es braucht definitiv, in der Rettung braucht es Empathie. Denn im Gegensatz zu irgendwelchen Rundflügen, in der Rettung will niemand mit uns fliegen, weil nur wenn es jemandem schlecht geht, braucht es die Luftrettung. Und darum ist für mich ganz wichtig, dass unser ganzes Team, das entweder vor Ort bei den Patientinnen und Patienten ist oder auch hier im Hangar, auf der Einsatzleitung, in unserer Administration, es braucht Empathie. Wir müssen verstehen, dass wenn wir eingesetzt werden in der Luftrettung, dann musste der Patient, die Patientin uns annehmen, obwohl er es gar nicht wollte, weil er will ja nicht krank werden oder sich verletzen.
Bleiben wir zuerst mal bei diesem Feuerlöschen. Also das war das auch, was ich unten gesehen habe, da in Ihrem Hangar riesengroße Helikopter, die den Titel tragen Super Puma. Das sind, glaube ich, wie ich gelesen habe, Airbus-Helikopter. Und jetzt teilte die EU-Kommission im Jahr 2023 mit, dass genau in jenem Jahr 500.000 Hektar Wald verbrannt seien, so viel wie nie zuvor. Frage, sind Sie dort überall dann tätig? Wie kommen Sie überhaupt zu diesen Einsätzen, um Feuer zu löschen? Wer ruft Sie?
Also uns rufen hauptsächlich Regierungen. Und zwar, was bei uns speziell ist, wir sind in Europa die einzige Gesellschaft, die Tag und Nacht Feuer löschen darf. Bis anhin, die Geschichte war so, solange Taglicht war, sind die Feuerlöschhubschrauber geflogen, dann wurde es Nacht und dann war fertig. Und man hat gewartet, bis man am anderen Morgen wieder starten durfte. Meistens hat man dann das gelöscht, wieder am nächsten Tag, was man gestern schon gelöscht hat. Irgendwann haben wir gesagt, weil wir sehr viel Erfahrung bei Nachteinsätzen in der Rettung haben, das kann nicht sein, jetzt entwickeln wir das. Zusammen mit einer kanadischen Firma haben wir Tanksysteme entwickelt, um das möglich zu machen, dass wir auch in der Nacht Feuer löschen dürfen. Und das hat sich mittlerweile weltweit rumgesprochen. Wir waren in oder sind in Südkorea im Einsatz, jetzt gerade in Chile mit drei dieser großen Super Puma Hubschrauber. Im Sommer sind wir mit einem langjährigen Contract unter anderem auf Sardinien in Einsatz. Wir waren aber auch letztes Jahr, vor zwei Jahren, in Deutschland im Einsatz mit einer unserer Reserve Super Pumas, der hier bereit stand. Wir werden also von Regierungen gerufen. Und diese Hubschrauber, die löschen nur Feuer. Die machen nichts anderes. Die Besatzung, die ist neben dem Hubschrauber, wartet, bis irgendwo das Feuer beginnt und dann wird gleich losgeflogen.
Also vielleicht können Sie das nochmals ein kleines Stückchen näher erklären. Wir sehen ja, wenn Großbrände sind, Waldbrände, dass über die Medien in irgendwelcher Tagesschau oder wie auch immer diese beeindruckenden Bilder, es brennt, es qualmt, es ist teilweise lichterloh, wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Brandsorten auch. Wie darf man sich das vorstellen? Also Sie sind mit wie vielen Leuten dann vor Ort und wer navigiert diese Maschinen beziehungsweise eben Tag und Nacht im Einsatz, da muss es ja irgendeinen strategischen Plan dahinter geben.
Ja, das sind die Feuerleitstellen, also hier in der Schweiz die 118, im Ausland die jeweiligen Feuerlöschzentralen. Und die bieten uns dann auf. Die Hubschrauber sind auf verschiedenen Basen stationiert. Da sind immer Piloten, Mechaniker, Flughelfer vor Ort. Die warten eigentlich wie in der Rettung, bis wir aufgeboten werden. Irgendwo beginnt es zu brennen, weil mittlerweile hat sich das rumgesprochen. Je früher man hinfliegt, nur schon wenn es irgendwo nur kurz qualmt, dann machen wir vielleicht ein oder zwei Abwürfe und das Feuer ist gelöscht. Früher hat man viel zu lange gewartet, hat versucht, das bodengebunden zu löschen. Und wenn es dann erst, wenn der ganze Hang, wenn das ganze Gebiet gebrannt hat, hat man die großen Löschhubschrauber aufgeboten. Mittlerweile ändert sich diese Strategie, dass man auch schon bei kleinen Bränden die großen Löschhubschrauber aufbietet, die in kürzester Zeit dann den Brand löschen.
Ich komme nochmals auf diese European Fire Cats zu sprechen. So, glaube ich, heißt ihre Firma. Das ist die Firmenbezeichnung.
Ja, das ist richtig. Das ist die Firma, die wir gegründet haben, zusammen mit der Heli Austria. Bieten wir mittlerweile 6 Super Puma an unter dem Brand European Fire Cats. Haben jetzt auch noch mehr Super Pumas gekauft, weil sie benötigt werden. Weil leider die Großbrände immer mehr zunehmen und wir durch unseren Einsatz weltweit in Chile, in Südkorea, die Hubschrauber müssen auch immer wieder transportiert werden von einem Kontinent auf dem anderen und da wollen wir genügend Maschinen haben.
Und wie geschieht das, dieser Transport überhaupt, sagen wir, eines Helikopters in so entfernte Regionen?
Die werden auf Frachtschiffe verladen. Spezialisierte Frachtschiffe, wo wir nur die Rotorblätter und die Heckrotorblätter wegnehmen müssen. Und so werden die vom einen Kontinent auf den anderen transportiert.
Fliegen Sie selbst, Herr Fleischmann, auch so einen?
Ja, ich fliege selber auch in der Feuerbekämpfung.
Da komme ich zu einem wichtigen Punkt. Wie wird man überhaupt Helikopterpilot, der nachher fähig ist, in solchen Einsatzgebieten, die ja nicht gerade ungefährlich sind, zu fliegen? Was muss man da auch können? Was muss man überhaupt mitbringen als Mensch?
Ja, das ist richtig. Gerade Feuerlöschen oder Luftrettung ist sehr anspruchsvoll, weil kein Einsatz ist gleich wie der vorige. Beginnen tun alle bei Null. Also niemand beginnt schon mit großer Erfahrung, sondern wir alle, auch die erfahrenen Piloten, haben bei Null begonnen. Und man geht zuerst den Weg, die Ausbildung, sucht sich den ersten Job, sei das in der Schulung, sei das mit Rundflügen und so wird das aufgebaut. Und dann immer mehr, wir haben jetzt begonnen, selber Piloten auszubilden, weil wir doch in einer etwas speziellen Area im Einsatz sind. Also Feuerlöschen, Rettung ist doch sehr speziell. Und da, die Jungpiloten, die fliegen mit uns, die werden von den erfahrenen Piloten weiter ausgebildet.
Können Sie vielleicht noch mal kurz auf die Besonderheiten dieses Super Pumas eingehen? Der Name klingt sehr kräftig, sehr heftig, ein Super Puma. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist einer der ganz großen Hubschrauber. Wir können über 4000 Liter Wasser mitnehmen. Und es ist natürlich schon so, je größer das Feuer und je mehr Wasser wir auf einmal abwerfen können, oder auch Multidrop-System, wir werfen hier 800 Liter, weil es nur ein ganz kleines Feuer ist, dann 300, 400, 500 Meter weiter beim nächsten. Das, wenn man einen Hubschrauber hat, der nur 700 Liter oder 1000 Liter abwerfen kann, dann braucht es immer wieder die Überflüge, um Wasser nachzufüllen. Und bei diesen doch sehr großen Hubschraubern ist der große Vorteil, man nimmt eben, wie gesagt, über 4000 Liter Wasser mit.
Das ist nicht der einzige Bereich, den Sie haben, die Rettung aus der Luft, wenn es um Feuer geht, sondern Sie haben die AAA-Company, sage ich jetzt mal, die Alpine Air Ambulance. Das sieht man hier, wenn man in Bern-Belb ist, im Übrigen auch immer wieder einige Fahrzeuge vor diesem sehr modernen Hangar-Gebäude, wenn man so vorbeiläuft Richtung Flughafen. Jetzt da mal ganz naiv nachgefragt, ist das eine Konkurrenz zur Rega?
Nein, in der Rettung ist meine ganz klare Überzeugung, in der Rettung darf es keine Konkurrenz geben. Ich glaube, jeder normal denkende Mensch, der erwartet, wenn irgendwo was passiert, wenn irgendwo jemand schwer krank ist oder einen schweren Unfall hat, dass dann dasjenige Rettungsmittel, egal Boden oder Luft, aufgeboten wird, das am schnellsten beim Patienten ist. Also Konkurrenz kennen wir nicht.
Da sind wir bei diesem System der Luftrettung. Mir ist es persönlich eben auch noch nicht so ganz klar geworden. Okay, also gehen wir von einem Fall aus. Es gibt einen Unfall, den ich beobachte. Erstmal würde ich sagen, rufe ich den ganz normalen Notruf an, weil ich ja vielleicht noch gar nicht beurteilen kann, ist der Unfall oder die Person hier so schwer verletzt, dass man eine Luftrettung braucht. Da hat man ja vielleicht auch ein bisschen so dieses Handicap oder diese Angst, mach da bloß nichts falsch, nicht, dass zu hohe Kosten entstehen und du nachher da irgendwie die falschen Leute alarmiert hast. Wie geht überhaupt dieses System der Luftrettung so, dass sie dann ausrücken müssen?
Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu machen. Sie haben es genau richtig gesagt, die Notrufnummer, die 144, das ist die einzige Nummer, die man anrufen soll. Weil das sind die einzigen Zentralen, die schweizweit, auch gebietsübergreifend und sogar auch an der Grenze zu Deutschland, zu Österreich, nach Frankreich, sehen die alle Rettungsmittel. Nicht nur, und ich sage es extra doppelt, nicht nur die Luftrettung, sondern auch die Bodenrettungsmittel. Weil schlussendlich machen wir alle dasselbe. Der einzige Unterschied ist, der Rettungswagen am Boden kommt auf der Straße angefahren und die Luftrettung fliegt hin. Das heisst, wenn es irgendwo weg ist oder aber man schon weiss, der Disponent sieht schon von dem Anrufenden, da muss der Patient, weil es so schwer ist, er muss in ein Zentrumsspital und der Rettungswagen am Boden hätte viel zu lange, bis dann der Patient im Zentrumsspital ist, in einem Universitätsspital, dann bietet er die Luftrettung auf. Oder es ist so schwer, dass es einen Notarzt braucht und das bodengebundene Rettungsmittel hat keinen Notarzt, dann wird auch der Rettungsheli aufgeboten.
Sie sprachen gerade vom Disponenten. Wer ist der Disponent? Das ist der, wenn wir die 144 anrufen.
Ganz genau. Derjenige, der auf der 144 oder diejenige, die abnimmt, die entscheidet dann, welches Rettungsmittel aufgeboten wird.
Wie viele Leute fliegen mit, wenn es sich um einen Verkehrsunfall handelt und man sagt, man hat mindestens 2, 3 Verletzte? Wie geht das dann? Also fliegen Sie nur dann hin, wenn es sehr eilig ist oder vor allem dann, wenn ein Auto dort nicht hinkommt? Mit wie vielen Leuten fliegen Sie? Ist da ein leitender Arzt dabei, der dann permanent irgendwie schon mit einem Spital in Verbindung steht? Erklären Sie es uns als Laien, weil wir es ja überhaupt nicht wissen und eigentlich auch gar nicht so richtig wissen wollen im Alltag, glaube ich, wie das geht.
Ganz genau. Man versucht immer, das auszublenden und nur erst, wenn man es dann braucht, dann realisiert man, ups, vielleicht hätte ich mir früher schon Gedanken machen sollen. Ja, es ist so, ja, wir sind immer zu dritt auf jedem Einsatz in der Luftrettung. Ein Pilot, ein Rettungssanitäter, der zusätzlich für die Luftrettung hubschraubermäßig ausgebildet ist und ein Notarzt. Bei uns, bei der AAA, wir haben nur Oberärzte, Fachärzte, weil wir sagen, wir wollen die höchstmögliche Kompetenz auf die Unfallstelle bringen.
In diesem Zusammenhang die höchstmögliche Kompetenz, die Sie an den Unfallort bringen wollen, welcher Faktor spielt dann eine Rolle? Ist es der Faktor Zeit? Kann der ein Feind sein, gegen den Sie dann ankämpfen?
Ja. Je schneller die Hilfe bei der Person ist, die Hilfe braucht, je besser für die Patienten, für den Patienten. Das heißt, so schnell wie möglich dahin kommen, wo was passiert ist und dann entscheiden, wo fliegt man hin. Welches Spital? Normalerweise gehen wir in das nächstgelegene Spital, ist dann aber vielleicht für einen Herzinfarkt, die haben gar keine Kardiologie, dann gehen wir ins übernächste Spital. Das entscheiden wir dann jeweils vor Ort. Was ist der beste Platz und wo kommen wir möglichst schnell hin für den Patienten?
Und noch etwas wird hier deutlich. Das Ganze ist ein Zusammenspiel verschiedener Menschen, die einen Leidenden, sage ich jetzt mal, helfen wollen, können, sollten, vielleicht auch müssen. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wenn man auf der Autobahn fährt, sieht man immer die Schilder, bitte Rettungsgasse freihalten, so als ob man uns das alles erklären müsste. Sind wir zu wenig Altruisten, die anderen Menschen freimütig helfen?
Ja, leider machen wir von den Rettungsdiensten immer mehr die Erfahrung, dass das Erste, was man macht, wenn man irgendwo einen Unfall sieht, man nimmt das Handy hervor, macht ein paar Bilder und das ist genau das Falsche. Weil wir sagen immer, der Erste, der beim Patienten ist, bei der Person ist, der Hilfe braucht, das ist der Wichtigste. Wenn der nichts macht, nicht die 144 anruft, nicht hilft, dann können wir von der professionellen Rettung noch so schnell sein, weil die ersten Sekunden, Minuten, die verloren gehen, die können wir nicht mehr aufholen.
Herr Fleischmann, eine ganz persönliche Frage. Können Sie sich an irgendeine Situation als Retter erinnern, wo Sie sagen, die geht mir immer noch unter die Haut?
Ja, da gibt es einige Einsätze, die man sein Leben lang nicht mehr vergisst. Vor allem, wenn Kinder betroffen sind, Kinder, die die Welt noch nicht begriffen haben, kleine Kinder, die irgendwo angefahren werden oder irgendwo runterfallen oder auch eine Krankheit haben, die vorher niemand gewusst hat. Einer der Einsätze, der mir sehr nahe ging, war ein Einsatz bei einem Vater, der in einem Einkaufszentrum zusammen mit seinen beiden Jungs einen Herzstillstand erlitten hat. Wir waren sehr, sehr schnell da, weil wir sind gerade in einem Universitätsspital gestartet, Richtung zurück zur Basis. Dann hat uns die 144 angefunkt, bitte links wegdrehen, Einsatz, Einkaufszentrum, Laienreanimation. Leider sind über 50 Leute nur rumgestanden, haben nichts gemacht. Die beiden kleinen Jungs, die im kleinen Schulalter waren, in den ersten Klassen, die sind bei ihrem Papa gesessen. Wir haben es zwar nochmal hingebracht, aber leider wird dieser Papa nie mehr was von seinen Kindern erleben, weil die 6-7 Minuten, wo niemand was gemacht hat, sind zu lange für eine erwachsene Person mit einem Herzstillstand ohne Sauerstoff im Gehirn. Und das hat uns dann auch bewogen, eine Aktion zu starten mit vielen Rettungsdiensten. Wir wollen jetzt zeigen, keiner ist zu klein, ein Lebensretter zu sein.
Und da sind wir jetzt bei einem unheimlich schönen Song. Und wir haben das so im Vorfeld, haben wir das schon ein bisschen besprochen. Und es hat mich unheimlich angerührt. Erzählen Sie es einfach, Herr Fleischmann. Um was geht es? Sie haben es gerade angedeutet.
Ja, das ist bei uns in der Firma und auch bei ganz vielen Rettungsdiensten ist das eine Herzensangelegenheit. Der Erste, der vor Ort ist, soll helfen und keiner ist zu klein, ein Lebensretter zu sein. Und Gölä, der Schweizer Musiker, ist seit über 20 Jahren ein sehr guter Freund von mir. Wir haben schon viele Sachen zusammen gemacht. Ich habe ihn schon mit dem Hubschrauber zu Open Airs aufs Stadiondach auf die Bühne geflogen. Und irgendwann habe ich, als ich ihn mit ihm gegessen habe, habe ich gesagt, Gölä, es ist Zeit, wir sollten mal einen Song machen und diesen Leuten, die tagtäglich, Tag und Nacht für die Menschheit Rettungen machen, denen mal Danke zu sagen. Und gemeinsam haben wir einen Song gemacht, der, glaube ich, alle berührt. Und wir hatten auch noch das Glück, weil eben keiner ist zu klein, ein Lebensretter zu sein. Die Schweizer Gofen, diese Kindersongruppe, mega cool mit einzubinden. Und gemeinsam haben wir diesen Song aufgenommen.
Da hören wir jetzt hinein, liebe Hörerinnen und Hörer, sind sehr gespannt und freuen uns ganz fest darauf. Vielleicht auch als ein kleines Zeichen, wir alle sind aufgerufen, zu helfen und zu reagieren und nicht ein Handy zu nutzen, um ein Foto zu machen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder zurück nach diesem schönen, emotionalen Song, den wir gehört haben. Heute hier im Hangar in Bern-Belb der Lions Air Group. Eine Unternehmensgruppe angefangen hat das ja noch relativ bescheiden. Heute viele Geschäftsfelder. Jörg Fleischmann ist der Inhaber. und zur gleichen Zeit Pilot. Ich möchte so zum Schluss dieser Sendung eigentlich auch noch ein Stück weit darauf hinaus. Sie sprachen viele Facetten heute an. Auf der einen Seite die Technik, das, was Besatzungen können müssen, das, was Sie selber getan haben. Aber hier beeindruckt mich persönlich etwas, eben diese Kombination aus Unternehmer sein, Pilot sein, aber auch der Mensch sein, der diese Empathie, von der Sie eingangs gesprochen haben, mitbringt. Wie vereinen Sie das? Das ist nicht eine einfache Geschichte und ich glaube nicht für jeden wirklich ein Berufsziel.
Ja, ich wurde so erzogen von meinen Eltern und da werde ich Ihnen mein ganzes Leben lang dankbar sein, dass Sie mir gezeigt haben, alleine erreicht man nichts. Es braucht immer ganz viele Leute, um Erfolg zu haben und dass es einem gut geht. Auch hier in der Fliegerei, es sprechen alle nur immer von den Piloten. Der Pilot macht nur einen kleinen Teil. Wir sind hier im Hangar, wo wir unsere Wartung machen für alle unsere Hubschrauber und Flugzeuge auf der ganzen Welt. Wenn wir am Feuerlöschen in Chile sind, sind Mechaniker, die hier heute arbeiten, gehen über Weihnachten, über Neujahr, über Pfingsten, über Ostern, gehen die auch in den Einsatz auf fremden Kontinenten. Machen Sie den Job nicht richtig? Kann ich zwar fliegen, aber dann dauert es ganz schnell und ich bin wieder am Boden. Dasselbe mit der Administration. Schreibt am Schluss niemand die Rechnung für unsere Einsätze oder für unsere Aufgebote? Ja, da können wir arbeiten, aber wir brauchen auch Geld. Und so, jeder Einzelne ist wichtig. Und diese Motivation, diese Empathie, wie gesagt, habe ich von meinen Eltern gelernt und die geben wir auch weiter. Und ich bin sehr stolz, dass wirklich unsere über 300 Mitarbeitenden mitdenken und das weitertragen. Und was ich auch sehr stolz bin, meine mittlerweile 3 Kinder sind auch schon in der Firma. Mein Sohn fliegt schon seit 18 Jahren bei uns in der Firma. Ich übergebe ihnen immer mehr Aufgaben, dass sie dann das Ganze weiterführen können und ich habe mittlerweile auch Enkel und die sind auch schon mit dem Hubschrauber, nehmen sie den Hubschrauber, den Modellhubschrauber mit ins Bett. Der älteste Enkel ist jetzt unsere ferngesteuerten Hubschrauber schon am Fliegen mit 8 Jahren. Wenn das die 3. Generation dann auch so weiterlebt, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Haben Sie darüber hinaus noch ein weiteres Ziel oder wie sieht das jetzt im Verbleib Ihrer beruflichen Laufbahn aus? Was ist da noch, was Sie vorhaben? Ich glaube, der Hangar hier ist auch relativ neu.
Der Hangar hier ist seit 2022. Wir hatten aber vorher schon hier den großen Hangar 3 gemietet seit 2018. Wir haben jetzt gerade Land gekauft, um den Hangar noch zu erweitern, weil er bereits zu klein ist. Wir haben aber, wie schon gesagt, weltweit andere Basen. Ich bin jemand, der macht keine langfristige Planung. Viele Dinge, das Feuerlöschen, die Rettung, da habe ich nicht jahrelang geplant. Habe ich gesagt, so, das machen wir, weil wir glauben, es ist ein Bedarf und vor allem da können wir helfen. Und ja, das, wer weiß, manchmal meine Geschäftsleitungsmitglieder, wenn ich zu lange im Büro bin, dann sagen sie, komm, geh wieder fliegen, sonst kommen noch mehr Ideen. Und ja, das Fliegen werde ich mir, solange es die Gesundheit zulässt, nicht nehmen, weil das ist schon meine Leidenschaft.
2 Kleinigkeiten ganz zum Schluss. Kann jeder noch einen Flugschein machen, sei es Helikopter oder so einen kleinen, was weiß ich, Sportflugzeug? Könnte ich das, also ich werde jetzt bald 58, könnte ich das auch?
Ja, jede kann fliegen lernen. Ich sage immer, wenn ich mit Göllen unterwegs bin, es ist viel schwieriger, Klavier zu spielen, gut singen zu können, wie fliegen zu lernen.
Das ist ja mal eine sehr schöne Sache und vielleicht so als eine Schlusssentenz oder nennen wir es einen Appell. Was empfehlen Sie uns allen, wenn wir eben an eine bedrohliche Situation herangeführt werden, einen Unfall, irgendein Feuer entdecken? Was müssen wir in jedem Fall gleich alle tun?
Keine Angst zu haben, die Notrufnummer wählen, bei einem Unfall die 144. wenn es irgendwo brennt, die 118. Und keine Angst haben, nur nichts zu machen, ist falsch.
Aus dem Hangar der Lions Air Group in Bern-Belb, direkt neben dem Flughafen in Bern-Belb gelegen, dann können Sie auch mal besuchen kommen. Verabschieden wir uns auch leider schon wieder. Ich hoffe, dass Ihnen die Serie Momente mit Jörg Fleischmann, dem Gründer, Chef und Piloten der Lions Air Group, gefallen hat. Ich fand es interessant zu erfahren, mit welch einem Herzblut und mit welch einem Arbeitswillen Sie diese Unternehmensgruppe aufgebaut haben. Das Interessanteste überhaupt, fand ich, war, dass Sie Empathie zeigen, die Sie nötig auch haben, um diesen Beruf überhaupt ausüben zu können. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Fleischmann, und ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen Team in all den unterschiedlichen Bereichen sehr viel Erfolg, Kraft und Mut weiterhin. Und ich wünsche Ihnen auch einen super tollen musikalischen Erfolg zusammen mit Gölle und freue mich, dass Sie das gemacht haben. Danke.
Danke auch.
Jetzt ist es an der Zeit, sich an den einen Moment im Leben zu erinnern. Momente bei Radio Lokomotivo und in der Zeitschrift Leben und Gesundheit.
Stellt euch vor, dass eure berufliche Zukunft davon abhängt, dass ihr in einem Bus 220 Meter weit fahren müsst. Ihr denkt, ihr spinnen, auf keinen Fall. Der grösste europäische Fußballverband UEFA hat das genauso wollen, von der norwegischen Mannschaft Bodø Glimt, wo ihr sagenhaften Europa League spielt. Der Peter erzählt euch in seiner Kolumne, was er von dem haltet und hat für die UEFA einen Alternativvorschlag.
Liebe Leute, das Fußballbusiness treibt manchmal seltsame Blüten. Das hat jetzt auch der norwegische Meister FK Bodø Glimt erfahren, wo sich wieder alles erwarten für die Liga-Qualifikation in der Europa League qualifiziert hat. Die Profis aus dem hohen Norden müssen, wie alle anderen Spieler in der Europa League, im Teambus zu ihren Heimspielen anreisen. Auch wenn der Anfahrtsweg nur 220 Meter lang ist. Vorschrift von der UEFA. «Gibt's doch nicht», sagt er. «Gibt's doch, jawohl.» Und das hat dann vor dem Auftakt in dieser Liga-Runde gegen FC Porto so ausgesehen. Die Spieler haben sich getroffen zur Abfahrt um 17.05 vor dem Sitz der Regionalverwaltung. Teil sind mit dem Auto dorthin gekommen, ein Haufen andere zu Fuss. Nach 30 Sekunden Fahrt, eben 220 Meter, am 17.06 ist der Bus am Aspmyra-Stadion angekommen. Es geht um TV-Bilder. Schliesslich macht die UEFA mit dem Übertragungsrecht am Fernsehen und der Werbung einen Umsatz zwischen 2 und 4 Milliarden Franken im Jahr. Und wenn ein paar von euch sich jetzt immer noch fragen, warum der Zirkus, wenn man auch einfach zum Stadion laufen kann, dann müsst ihr wissen, wie wir es von der Europameisterschaft oder der Champions League kennen, muss es Ankunftsbilder für die Fernsehanstalten geben. Mit Fußballern, die reinfahren, aus dem Bus steigen und zur Mannschaftskabine gehen. Das Material wird immer wieder in der Vorberichterstattung genutzt, während im Hintergrund irgendeiner etwas daherlabert, wo mindestens er wichtig findet. Mir dünkt, das sei ungefähr so Pippi Langstrumpf-Niveau. Die Kicker von Bodø Glimt haben es mit einem Achselzucken hingenommen. So ist es halt, hat es geheissen. Zu den nationalen Ligaspielen gehen ein paar von diesen Spielern übrigens zu Fuss zum Stadion. Und eine gemeinsame Busrückfahrt aus dem Stadion raus brauchen sie in der Europa League auch nicht. Die UEFA sagt, die Heimreise nach den Spielen erfolgt individuell. Irre, die UEFA. Übrigens, wisst ihr, was das heisst? Das ist genauso irre. UEFA heisst Union Européenne de Football Associations. Also die Hälfte Französisch, die Hälfte Englisch. Wenn ihr mich fragt, das Unding, eine sprachliche Vergewaltigung. Und ich finde, wenn die so etwas wie die 220 Meter können vorschreiben können, dann müsste es etwas Ähnliches geben für die Funktionäre von der UEFA. Ich schlage vor, dass vor jedem Ligaspiel ein UEFA-Funktionär im Kopfstand auf einem Kamel muss das Spielfeld umrunden. Dann hätte das Publikum wenigstens einmal bei diesem Match etwas rechts zu lachen. Natürlich ist das Ganze in unzähligen Blogs diskutiert worden. Und in einem Schweizer Blog habe ich etwas gefunden, das möchte ich euch jetzt noch vorlesen. In der ganzen Diskussion geht leider vergessen, dass der Schweizer Fußballverband soeben beschlossen hat, in Zukunft nicht mehr automatisch alle Regeländerungen der UEFA zu übernehmen, sondern zuerst darüber vom Schweizer Volk inklusive Ständemehr abstimmen zu lassen, denn die Schweiz hat im Oberwallis den höchstgelegenen Fußballplatz Europas und weiß deshalb am besten, was geografisch hochstehender Fußball ist. Sollen die Funktionäre der UEFA zuerst mal ins Oberwallis kommen, um mit uns Schweizern auf Augenhöhe zu verhandeln? Wir werden standhaft sein. Wir werden nicht offside stehen oder umfallen und uns auf die Po-Ebene runternivellieren lassen. Nein. Und Eigentore sind für uns sowieso ein No-Go. Recht hat er, der brave Mann. Das wär's gsi, nicht nur für heute. Für mich ist das nach ungefähr 10 Jahren vorläufig oder vielleicht definitiv die letzte Kolumne gsi fürs Radio Loco. Falls ihr es vermissen solltet, im Netz gibt es mehr als genug Irrsinn zum drüber lachen. Jeden Tag, ihr müsst nur kurz suchen. Also, viel Erfolg beim Stöbern. Ciao zusammen.
Bravo und eine riesige Gratulation an die UEFA. Das war's gsi von Peter Sire Kolumne.
Rabe,
Rabe,
Rabe.
Rabe. Rabe. Einfach gutes Radio.
So, das war's gsi für heute. Wir hören uns wieder Mitte Mai auf der Fliegenfrequenz 95,6 MHz vom Radio Rabe. Somit verabschieden wir uns von euch und das Team vom Radio Lokomotivo wünscht euch schöne Ostern. An Technik wäre der Edu und der Gast der Gianni und am Mikrofon der Reto.
Radio Locomotivo, loco es relativo, Radio Locomotivo. Escucha las historias, vidas movidas, hermosas, curiosas, emocionantes y relativo, radio locomotivo, loco, loco, radio locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo. Cuando la meritocracia no te deja Loco, Radio Locomotivo. Loco es relativo, Radio Locomotivo. Loco, Locomotivo. Loco, Locomotivo. Loco es relativo, Radio Locomotivo.
موسيقى للأستاذ عبد الوهاب.